Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, in der wir unter anderem klären wollen, ob die Krisenhilfen für Künstler wirklich ankommen. Ob es doch noch eine Chance für den abgesagten Bachmann-Wettbewerb gibt. Und warum die Chefin des Bauhauses in Dessau ihren Posten verlässt. Wie alle Literaturveranstaltungen mit viel Gewusel und Begegnungen findet auch der renommierte Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nicht statt in diesem Jahr, auch nicht digital. Das wiederum enttäuschte die Mehrheit der Jury, die sich in einem offenen Brief für eine digitale Alternative eingesetzt hat, auch um die Öffentlichkeit für die eingeladenen Autorinnen und Autoren herzustellen. Wir sprachen darüber mit einem Mitglied der Jury und wollen jetzt hören, was diejenige dazu sagt, die den Preis abgesagt hat, nämlich Karin Bernhardt, Landesdirektorin Kärnten in Klagenfurt vom ORF. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der ORF möchte den Bachmann-Wettbewerb auch nicht digital stattfinden lassen. Warum nicht?
Es hat im Vorfeld viele Gründe gegeben, warum wir über die digitale Möglichkeit gar nicht nachgedacht haben. Das heißt, nachgedacht schon, aber es gibt viele Schwierigkeiten. Es hängt zuerst einmal an den Statuten. Aber es stimmt, Statuten kann man ändern. Frage ich mich natürlich immer, warum hat man sie überhaupt? Literatur in Klagenfurt hat immer geheißen, ein Betriebsausflug der Literaten nach Klagenfurt. Die Live-Lesungen via Fernsehen. Das ist etwas Besonderes für den Bachmann-Preis, einmalig weltweit. So etwas gibt es überhaupt nicht, ja. Und dann habe ich mich auch gefragt mit meinem Team, warum wird eigentlich Olympia abgesagt? Da könnte man ja auch sagen, naja, lass mal die 100-Meter-Läufer laufen, einzeln über Stream und irgendwer stimmt dann ab, wer der Schnellste war oder wie. Aus diesem Grund schon allein von der Situation her, von der Stimmung her, war es zwar eine Überlegung, das digital abhalten zu lassen, aber nicht die beste. Außerdem, warum wir so schnell, weiß ich gar nicht, entschieden haben, den Bachmann-Preis auszusetzen. Es ist von vielen Seiten gekommen, von Literaten, von der Jury, von den Autoren, findet der Bachmann-Preis statt. Und in Zeiten wie diesen, wo ein jeder weiß, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk arbeiten muss, war es nur eine verantwortungsvolle Entscheidung zu sagen, den Bachmann-Preis setzen wir aus. Ich habe gerade, und das ist jetzt ganz, ganz aktuell, mit meinem Generaldirektor gesprochen, und habe gesagt, was würdest du sagen über einen Bachmann-Preis digital? Und wir sind jetzt übereingekommen, dass wir, was natürlich ganz, ganz schwierig wird, noch einmal in Überlegung gehen, in Beratungen gehen, wie könnten wir diese Lesungen via Livestream über die Bühne bringen. Es wird sehr schwierig, denn man weiß nicht, wie funktioniert die Auslosung, wie funktioniert die Diskussion. Es wird immer sehr leicht gesagt, es kann gestreamt werden und alles über Skype. Es gibt jetzt so viele Skype-Konferenzen, wo wir alle wissen, die daran teilnehmen, wie oft wir ausfallen. Also, und es ist auch eine gestalterische Möglichkeit noch fraglich. Es gibt so viele offene Fragen, aber wir überlegen mal, einen Bachmann-Preis digital stattfinden zu lassen.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht für die Kritiker, oder? Das heißt, es wird doch einen Bachmann-Wettbewerb geben in digitaler Form. Wie könnte das denn nun aussehen? Also erst waren Sie eher skeptisch und jetzt in einem zweiten Teil Ihrer Antwort ist dann doch wieder Hoffnung da für alle, die diesen Bachmann-Wettbewerb irgendwie erleben wollen. Also rein technisch dürfte das doch kein größeres Problem sein mit diverser Software.
Also ich bin kein Techniker. Ja. Ich bin kein Techniker. Ich kann das auf dieser breiten Form nicht beurteilen, ob man das wirklich gut durchführen kann, dass die Qualität, die der ORF eben bietet, und Dreisat bietet, auch gegeben ist. Man kann es jetzt machen unter dem Arbeitstitel Bachmann-Preis Spezial. Die Verantwortlichen aus dem Landesstudio in Wien werden jetzt überlegen, ob wir das auf unserer Plattform von ORF.at und Dreisat gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie man diesen digitalen Bachmann-Preis ausarbeiten kann. Und vielleicht ist das auch ein Zukunftsprojekt.
Oh, da werden aber jetzt viele aufhorchen und sagen, Moment, im nächsten Jahr sollte der Bachmann-Wettbewerb schon auch in Klagenfurt vor Ort stattfinden mit all den Treffen vor Ort und eben nicht komplett digitalisiert werden. Die Gefahr besteht dann ja auch, oder?
Ich würde schon sagen, ja.
Das heißt, Sie sagen jetzt an dieser Stelle, wenn ihr es unbedingt digital stattfinden lassen wollt, dann bleiben wir dabei für die nächsten Jahre?
Ich will das nicht jetzt als eine Route in das Fenster stellen, aber natürlich ist das dann eine Überlegung, wenn man sieht, dass es gut funktioniert, ist das natürlich eine Überlegung.
Da könnten sich einige erpresst fühlen, oder?
Ich bin keine Erpresserin, nein. Aber es ist einmal ein Weg, dass man sagt, man kann überlegen, wie macht man das in weiterer Folge. Ich habe die Aussetzung des Bachmann-Preises in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie lange diese Corona-Krise stattfinden wird. Wir sitzen jetzt mit einem Team von 14 Leuten im Landesstudio Kärnten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Um einen Bachmann-Preis durchführen zu können, sind nicht nur Arbeiten der Jury notwendig, die jetzt der wochenlang und monatelang ihre Texte gelesen haben, sondern da sind viele Arbeiten im Landesstudio notwendig, ja, für die Lesungen. Also momentan, sage ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht viele Ideen, wie das ausschauen sollte. Sitzt der Autor jetzt zu Hause und liest und die Jury bringt sich dann ein und es gibt eine Skype-Konferenz. Also wie das ausschauen soll, ich weiß es nicht, denn ein Bühnenbild oder es war ja immer so sichtbar, hoppla, das ist der Bachmann-Preis, wenn man zum Beispiel auf Dreisat geschalten hat, hoppla, das ist der Bachmann-Preis, das ist eine Kulisse, die man jetzt schon kennt. Also da gibt es so viele Dinge, die noch geklärt werden müssen. Man muss das jetzt anschauen sich.
So rein theoretisch könnte man sich das schon vorstellen, oder? Dass der Autor, die Autorin tatsächlich zu Hause sitzt, warum eigentlich nicht? Und die Jury dann über Videokonferenz zugeschaltet ist, ihm dann oder ihr zuschaut, zuhört, gleichzeitig auch vielleicht Zehntausende andere und das sogar zu einem Push des Bachmann-Wettbewerbs führen könnte.
Drum habe ich sie angeboten.
Ja. Bis wann könnte denn da die Entscheidung fallen? Also wann könnte das
stattfinden? Es ist jetzt ein Team, wie das gestalterisch ausschauen soll, weil es soll ja doch eine Qualität haben. Und dann werden wir uns einmal zusammensetzen, wie man das wirklich verwirklichen kann. Also ich kann es nicht sagen, denn wir haben viele, viele andere, habe ich keinen, nein.
Juni, Juli.
Wir haben viele, viele, ja, Juli wäre vielleicht zu spät,
wenn er
Juni geplant gewesen wäre.
Also wenn, dann wäre es derselben Zeit, wie er ursprünglich geplant war.
Das würde ich sagen, ja. Aber es hängt jetzt davon ab, wie die Krise entwickelt sich, ja. Das kann man alles nicht sagen. Das ist alles wirklich offen. Schauen wir, wie es geht.
Und der Bachmann-Preis oder Bachmann-Wettbewerb würde dann nicht als solcher betitelt werden, sondern mit einem Zusatz extra. Das wäre Ihnen schon wichtig dann, ne?
Naja, Bachmann-Spezial oder Bachmann-Digital oder Digital oder könnte man ja jetzt noch einen Namen schneller
oder
finden.
Oder 3.0.
Ja. Also so ein
Bachmann-Wettbewerb mal anders.
Ja.
Können Sie vielleicht noch ein Wort dazu sagen, weil Sie Ihre Lage beschrieben haben gerade? In Klagenfurt, aber auch in Wien, hört man ja beim ORF, dass da tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen da unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. Wie stark hat die Corona-Krise die Arbeit des ORF beeinträchtigt?
Ja, schon sehr, sehr stark. Wir gelten ja als kritische Infrastruktur und da schauen wir natürlich, dass wir ein Ausbreitungsszenario, dass wir das bei uns selbst einschränken könnten und sendefähig bleiben. Und aus diesem Grund, so wie hier im Landesstudio, haben wir Teams gebildet. Es gibt ein rotes Team und ein grünes Team. Das rote Team war draußen, hat die Interviews mit den Kameraleuten gemacht. Das grüne Team war meistens herin, um wenig soziale Kontakte nach außen hin zu haben, wegen der Ansteckungsgefahr. Und da jetzt eine sehr starke Verbreitung des Virus ist, haben wir gesagt, es muss eine Kernmannschaft, also die wichtigen Leute wie Moderator, wie Bildmeister, wie Chef von Dienst, die müssen jetzt herinnen sein und schauen, dass sie sich nicht anstecken. Und somit sind wir jetzt 14 Tage hier im Landesstudio als Isolation. Einige Büroräume sind umgebaut als Büroraum und Schlafraum. Also wir haben ein gutes Bett bekommen. Und wir versorgen uns gut und schauen, dass wir jetzt die 14 Tage natürlich sendefähig bleiben.
Sagt Karin Bernhardt, die Landesdirektorin des ORF in Kärnten in Klagenfurt, über die Arbeitsweise dort vor Ort und über die Gründe der Aussetzung des Bachmann-Wettbewerbs, zumindest in seiner klassischen Form. Aber eben auch durchaus einen Hoffnungsschimmer habe ich aus Ihren Worten gehört, dass das Ganze in einer besonderen digitalen Form doch noch stattfinden könnte. Zugesichert haben Sie noch nichts, aber zumindest denken Sie darüber nach. Ne? So habe ich es verstanden.
Genau. Ja, Sie haben das jetzt sehr gut zusammengefasst.
Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wünsche trotzdem noch frohes Schaffen, auch unter den schwierigen Bedingungen.
Dankeschön, danke vielmals, alles Gute.
Ihnen auch. Künstlerinnen und Künstler leben meist prekär und so gefährdet auch diese Krise natürlich gleich Existenzen. Der Bund und die Länder wollen helfen mit Millionen, Seit ein paar Tagen können Online-Anträge für Hilfen der Länder beantragt werden für die freie Kreativszene. Das ist oft eine Herausforderung technischer und bürokratischer Art. Unser Korrespondent Axel Schröder hat sich in Hamburg umgehört.
Noch sind die IT-Spezialisten in Hamburg dabei, die letzten technischen Probleme zu lösen. Bald sollen die Anträge verfügbar sein. Die Grundzüge der Förderung und die Fördersummen stehen aber längst fest, sagt Hamburgs Senator für Kultur und Medien Carsten Broster.
Das fängt bei 2.500 Euro an, die so Selbstständige pauschal bekommen können. Das gilt dann auch für alle Künstlerinnen und Künstler, die jetzt kein Atelier haben oder keinen Raum haben, den man sagen mietet, wo man Fixkosten hat. Das ist unabhängig von den Fixkosten und geht dann eben rauf bis zu 30.000 Euro für mittlere Unternehmen. Wichtig für die Solo-Selbstständigen dabei ist auch, dass man zusätzlich zu diesen 2.500 Euro auch noch die Bundeshilfen in Höhe von bis zu 9.000 Euro in Anspruch nehmen kann, wenn es eben darum geht, Fixkosten zu decken für einen Proberaum, für ein Atelier oder ähnliches mehr.
Insgesamt gilt, die milliardenschwere Förderung des Bundes ergänzt die Freie und Hansestadt mit zusätzlichen 300 Millionen Euro. Davon sollen nicht nur die kleinen und großen Unternehmen, sondern eben auch die Kulturschaffenden der Stadt unterstützt werden. Entweder durch direkte Zuschüsse oder durch Steuerstundungen oder günstige Kredite der landeseigenen Investitions- und Förderbank. Der Etat der Kulturbehörde wurde um 25 Millionen Euro erhöht. Auf diese Weise werde es, so Carsten Broster, möglich,
dass wir überall da, wo wir sowieso schon selber fördern, also beispielsweise Privattheater, beispielsweise Stadtteilkulturzentren, aber auch in den Clubs, wo wir mit der Clubstiftung ein Instrument haben, das wir gemeinsam mit den Musikclubs der Stadt entwickelt haben, dass wir dort überall tatsächlich in den Förderbeziehungen, die wir sowieso schon haben, bleiben können und gemeinsam mit den Einrichtungen und mit den Institutionen gucken können, dass wir da Instrumente bauen, mit denen man jetzt klarkommen kann und auch durch diese schwierige Zeit kommen kann.
Andrea Rothaug, Geschäftsführerin des Vereins Rock City Hamburg, setzt sich zusammen mit ihrem Team jeden Tag für die Förderung der Hamburger Musikszene ein. Sie rät allen Kunstschaffenden dazu, die Zuschussanträge der Investitions- und Förderbank IFB online auszufüllen. Einige Zahlen aus den persönlichen Unterlagen müssten dafür zwar herausgesucht werden, aber sehr viel weniger als bei einem Antrag auf Grundsicherung. Das sei ein Riesenvorteil des Hamburger Corona-Rettungsschirms, sagt Andrea Rothaug.
Hier wird tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen und mit größter Kulanz agiert. Das heißt, es ist unfassbar wichtig, tatsächlich diese Anträge zu stellen und alles reinzurechnen, was man denkt, was irgendwie reingehört. Und in Zweifelsfällen die IFB anzurufen ist, damit sozusagen im Prozess dieser Sofortmaßnahme auch nachgebessert werden kann, damit wir merken, ah, okay, hier klemmt es irgendwie, da müssen wir nochmal kulanter vorgehen oder nachbessern.
Ob die Zuschussmillionen am Ende reichen werden, um Privat- und Unternehmensinsolvenzen abzuwenden, das sei heute noch nicht absehbar, sagt Rothaug. Auf die sogenannten Nachholeffekte nach der Corona-Krise könne die Kreativwirtschaft nun mal nicht hoffen.
So viel Geld kann die normale Konsumentin gar nicht ausgeben im Herbst, wenn sie oder er auf Konzerte geht oder Vorführungen, welcher Art auch immer.
Etwas Positives habe die Krise aber. Die Kreativen entdecken jetzt zwangsläufig den digitalen Raum und schaffen neue Formate, neue Ideen, über die sich Kunst und Kultur transportieren lassen.
Axel Schröder über die Hilfe für Künstlerinnen und Künstler in Hamburg angesichts der Krise. Und am Telefon ist jetzt Janina Benduski. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, Hilfen für freie Künstlerinnen und Künstler. Seit einigen Tagen können da ja Anträge gestellt werden, ausschließlich online, vor allem für die Landesmittel. Man hört da ja Verschiedenes. Dann gibt es immer mal wieder technische Probleme. Dann soll es bürokratische Hürden geben. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie läuft es?
Also die Erfahrungswerte, die bei uns ankommen, die sind ebenfalls sehr unterschiedlich, weil die Bundesmittel und auch die verschiedenen Landesmittel ja über die 16 verschiedenen Länder vergeben werden. Und dementsprechend hat jedes Bundesverband sein eigenes System, seine eigene Online-Maske und seine eigenen Abfragemodi. Manche vergeben die Bundesmittel und die Landesmittel zusammen, wie zum Beispiel in Berlin ab dem Wochenende. Bayern hat schon ein bisschen früher angefangen, aber nur mit seinem eigenen Teil der bayerischen Landesmittel. Und insofern kriegen wir aus den 16 Bundesländern gerade ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte.
Gibt es denn gute Erfahrungen und weniger gute Erfahrungen? Haben Sie da vielleicht Beispiele für uns?
Ich glaube, das Problem ist, dass die wenigsten fertig sind. Also weil selbst die, die den Antrag schon gestellt haben, haben noch gar keine Rückmeldung bekommen. Also als in Berlin jetzt zum Beispiel am Freitag die Formulare online geschaltet worden sind, begann ein dermaßen Ansturm. Da haben hunderttausende Menschen gleichzeitig versucht, dieses Formular auszufüllen. Das ist zuerst einmal einfach zusammengebrochen darunter. Und die IBB sagt, dass die Bearbeitung der Formulare...
Die Investitionsbank Berlin-Brandenburg.
Die Investitionsbank, genau, die vergibt diesen Zuschuss. Die brauchen halt 3 Werktage, um das zu bearbeiten und um die Zahlung auszulösen. Ich kenne aber auch Menschen, die haben das schon sehr gut ausgefüllt und es hat sofort geklappt.
Das heißt, die Anträge selber sind dann doch nicht so kompliziert?
Die Anträge selber sind an sich nicht kompliziert. Die verlangen auch nicht allzu viel Informationen. Also die wollen halt wissen, wer der Mensch ist, über Ausweis und Steuernummern und wer dahinter steht. Verlangen jetzt aber keine Nachweise oder so.
Und wie hoch ist die Gefahr des Missbrauchs, dass auch die Falschen das bekommen?
Also ich glaube, dass die Gefahr des Missbrauchs in einer Weise gar nicht so hoch ist, weil die Leute eben identifizierbar sind. Mir ist es nur tatsächlich ein bisschen schleierhaft, wer sich denn da am Ende hinsetzt und das alles kontrolliert.
Denn wir
das
reden
sind
ja
einfach Mengenfragen.
Ja, wir reden ja auch von Zehntausenden von Anträgen. Ne?
Richtig, also, ja. Also was man merkt, aber das hat nicht nur was mit diesen Zuschüssen zu tun. Ich glaube, was man überall merkt, ist, dass die Gesellschaft doch noch gar nicht so digitalisiert war, wie sie es an vielen Stellen vielleicht gedacht hat. Also ich glaube, man merkt an vielen Ecken und Enden, dass die Gesellschaft eigentlich nicht vorbereitet war auf diese Form des Arbeitens.
Und was die Unterschiede, was die Bundesfördermittel und die Länderfördermittel angeht, ist das transparent genug für Sie, wer da was wie fördert und wo Zuschüsse herkommen?
Also ich glaube, man könnte das schon auch noch an manchen Stellen ein bisschen einfacher für die Menschen erklären. Wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, pauschal gesagt, ist es so, dass die Bundesmittel wirklich ausschließlich Betriebskosten abdecken. Also alles, was eine Firma an Kosten verursacht, also wenn man Miete für einen Büroraum zahlt oder sein Betriebstelefon oder auch eine Versicherung oder auch Angestellte bezahlt. Während die Landesmittel in Teilen auch wirklich für die sozusagen Lebenshaltungskosten, also zumindest hier in Berlin, das der Unternehmerinnen und des Unternehmers verwendet werden können.
Und das, was
also auch wirklich Einkommen für den einzelnen Menschen ersetzen.
Und das, was Sie sehen an den Programmen, die jetzt aufgelegt worden sind, also es gibt ja diese Schnellprogramme, eben zum Beispiel in Berlin, aber auch in vielen anderen Bundesländern, dass da mehrere tausend Euro ausgezahlt werden. Erst einmal als Zuschuss, der nicht unbedingt zurückgezahlt werden muss. Dann ist ja auch die Rede von möglichen Sicherheiten und Krediten. Und dann eben der Bund unterscheidet sich auch nochmal von den Ländern, haben Sie ja gerade schon geschildert. Ist das etwas, wo Sie sagen, im Moment ist damit die freie Szene für Künstlerinnen und Künstler erst einmal für die nächsten Wochen stabilisiert?
Naja, ich glaube, zum Ersten ist einmal die Frage, wen erreichen diese Prozesse jetzt auch wirklich? Also dadurch, dass es zum Beispiel auch so Netzwerke oder Verbände oder Interessensvertretungen gibt, die das Wissen weitergeben. Aber natürlich müssen die Leute auch erstmal über diese Fördermöglichkeiten Bescheid wissen. Die müssen das erfahren und wissen, dass ihnen das zur Verfügung steht. Ich glaube, dass in Bundesländern wie Berlin, wo tatsächlich pro Person 5.000 Euro zur Verfügung stehen, das ist ja gar nicht so wenig Geld, dafür einen gewissen Zeitraum erstmal Sicherheit durchgeschaffen wird. Man muss aber wissen, dass eine Schließung der Theater für 4 bis 6 Wochen für die Leute nicht unbedingt bedeutet, dass direkt danach im Anschluss die Kulturlandschaft wieder funktioniert. Also abgesehen davon, dass niemand weiß, ab wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, ist es klar, dass sämtliche Jahresplanungen von Theatern und Häusern jetzt eigentlich durcheinandergewirbelt worden sind. Also da ja auch keiner weiß, ab wann wieder mit regulärem Spielbetrieb geplant werden kann. Das heißt, der Zeitraum, der durch Einkommens- oder durch Verdienstverluste geprägt wird, der wird sehr viel länger sein als die jeweilige Zeit, in der ein Veranstaltungsstopp ist. Und ob das dann am Ende reicht, um die Leute über die Krise zu bringen, das kann, glaube ich, gerade niemand sagen.
Zumal ja vieles auch, was eventuell für den Frühsommer oder aber auch für den Herbst geplant war, im Moment gar nicht sicher geplant werden kann. Ne?
Richtig, und dann kann es auch nicht vorbereitet werden, dann können auch keine Verträge geschlossen werden, dann kann es eigentlich nicht sofort wieder stattfinden. Also man geht nicht von 0 auf 100%.
Das heißt, es bräuchte auch nochmal ganz andere Maßnahmen aus der Politik, außer diese allerersten Hilfen?
Ja, unbedingt. Also oft sozusagen klassisch gedacht, dass es auf der einen Seite die soziale Sicherung der einzelnen Personen gibt und auf der anderen Seite sozusagen die unternehmerische Unterstützung. Und die Unternehmensunterstützung wird im größeren Umfang meistens über Kredite gedacht. Und diese Kredite funktionieren so für den Kulturbereich aber natürlich nicht, weil die meisten Kulturinstitutionen im Nachhinein nicht mehr Gewinn erwirtschaften. Das heißt, die können die quasi einfach nie zurückzahlen. Das heißt, was es jetzt eigentlich braucht, sind spezifische noch Förderprogramme für mittlere und kleinere Institutionen in den Künsten, für Vereine, die sozusagen Seele bewirtschaften, für die kleinen und freien Strukturen, um wirklich ihre Programme weiterzuführen, und sei es in digitaler Form oder in anderer.
Wie könnte das genau aussehen? Ich meine, es gibt ja nun viele Projektfördermittel und auch institutionelle Fördermittel, sowas gibt es ja schon, ne? Dass bestimmte Institutionen einfach klein, groß, mittel auch auf Dauer unterstützt werden. Soll das vor allem verstärkt werden, also weniger das Projektgebundene, sondern eher das Grundsätzliche?
Ich glaube, es geht um die kontinuierliche Arbeit, die unterstützt wird, und es gibt zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen schon einen ganz schönen Ansatz, dass die ihren geförderten Kulturen Institutionen, aber auch den Projekten erlauben, den eigenen sozusagen Wirtschaftsplan nochmal neu anzuschauen, neu zu bewerten und sowas wie Einnahmenausfälle da reinzurechnen und aber auch die Mehrkosten, die zum Beispiel durch Verschiebungen von Projekten entstehen, zu berechnen und dann diesen Plan neu abzugeben und im Zweifelsfall auch die Mehrkosten neu zu beantragen.
Kann man da auch etwas abschätzen, also wie viel Prozent Mehrkosten da jetzt schon entstanden sind?
Na, Berlin geht davon aus, dass allein die großen Bühnen einen Einnahmenverlust von 15 Millionen Euro im Monat haben. Und da sind die ganzen Kleinen gar nicht erfasst.
Jenseits der Probleme, vor denen wir jetzt stehen und die jetzt zu lösen sind, kann sich eigentlich aus der gesamten Situation, auch aus dem Schock natürlich auch für die freie Kulturszene in Deutschland, vielleicht doch eine gewisse politische Energie ergeben, die diese Szene in die Zukunft bringt?
Also ich denke schon, weil im ersten Moment, was wir vor allem spüren, ist eine enorme Solidarität füreinander auch und auch ein Bewusstsein der Öffentlichkeit für das, was da ist. Also es gibt ja schon eine Aufmerksamkeit, es gibt Petitionen, es gibt Spendenaktionen, es gibt ganz viele Menschen, die ihr Ticketgeld nicht zurückhaben wollen und die sozusagen eine direkte Anbindung an ihre Szene und auch gerade an die freie Szene deutlich formulieren und das auch vermissen. Und ich glaube, dieser Moment der Kostbarkeit dessen, was dann nicht zur Verfügung steht, der wird ganz sicher erhalten bleiben. Und ich glaube, das geht auch an der Politik und auch an der Szene selber nicht vorbei, dass man dann nochmal anders jetzt schauen wird und auch bestimmte andere Sachen anders handhaben wird. Ganz praktisches Beispiel. Es gibt nicht so viele gute Regelungen für Ausfallhonorare, weil Menschen in der Kultur dazu tendieren, eigentlich nichts ausfallen zu lassen. Die spielen ja auch noch halb krank und wann immer es geht, sozusagen finden Vorstellungen statt. Und ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie Ausfallgagen und Ausfallhonorare anders im Vorhinein auch planen, selbst wenn es sich nicht um so Katastrophen betrifft, die Arzt alle betreffen.
Das heißt, Sie würden auf jeden Fall freie Kreative auffordern, bei den nächsten Vertragsverhandlungen auf Ausfallhonorare zu bestehen?
Genau. Oder auch auf Vorauszahlungen, also dass Dinge alleine schon dafür bezahlt werden müssen, dass man sich den Zeitraum freigehalten hat und nicht so sehr erst, wenn es stattfindet. Also ich glaube, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, auch der Kulturpolitik ist klar geworden und der Verwaltung, dass es schon Sinn macht, Strukturen dauerhafter zu unterstützen und die sozusagen auch die Strukturen resilienter zu gestalten, insofern, dass die eine bestimmte Krisenzeit auch überstehen können, ohne ganz zusammenzubrechen.
Sagt Janina Benduski, die Vorsitzende des Bundesverbandes der freien darstellenden Künste. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Fazit.
Was mich tröstet.
Hallo, ich bin Axel Othmar, Theaterarzt am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und beim Theatertreffen in Berlin. Wenn man nach einem glücklichen Theaterabend nach Hause geht, hat man, wenn es gut gelaufen ist, am nächsten Tag einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Die Theater sind ja nun erstmal geschlossen. Aber was mich tröstet, ist der Gedanke daran, dass wenn diese kritische Pandemie vorüber ist, wahrscheinlich alle Menschen in diesem Land einen neuen Blick auf die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt haben werden. Und darin liegen, glaube ich, ganz viele Chancen, im Großen wie im Kleinen.
Soweit der Theaterarzt Axel Othmar darüber, was ihn tröstet. Und morgen hören wir den Galeristen Werner Tammen darüber, was ihn in diesen Zeiten tröstet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat Christian Neugebauer.
Aus dem niederländischen Museum Singularen bei Amsterdam ist ein Gemälde von Vincent van Gogh gestohlen worden. Die Einbrecher stahlen das Bild Frühlingsgarten, der Pfarrgarten von Nünen. Ludger Katzmierzak.
Das gestohlene Ölgemälde zeigt eine Frau im Pfarrgarten von Nünen in Brabant, wo Vincent van Gogh 2 Jahre zu Hause war. Der Künstler hatte es im Mai 1884 während einer enorm kreativen Schaffensphase fertiggestellt. Dass es bei einem Einbruch in der vergangenen Nacht entwendet wurde, sei ein Schock, erklärte die Museumsdirektion. Der oder die Täter hatten sich über die gläserne Eingangstür Zugang zum Museum Singer verschafft. Medienberichten zufolge haben sie nur dieses eine Bild geklaut.
Das Werk ist eine Leihgabe des Groninger Museums. Wie viel es wert ist, teilte das Museum, das derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, zunächst nicht mit. Die Corona-bedingte Zeit zu Hause mit ihren Kindern sollten Eltern als Chance begreifen, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther. Er beobachte derzeit Eltern, die nun in alte Muster zurückfielen, mit ihren Kindern Schule simulierten und versuchten, die Strukturen vor der Krise aufrechtzuerhalten, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Davon rät der Wissenschaftler dringend ab.
Vielleicht ist es auch mal wichtiger, dass die mal lernen, wie das ist, wenn man irgendwas baut, wenn man was gestaltet. Das ist doch das, was in der Schule immer nie vorkommt. Noch schöner ist das, wenn man mit den Kindern gemeinsam am Anfang und dann machen die das auch alleine weiter, irgendwas aufbaut. Theater aufbauen, Puppen selbst basteln. Und das machen die Kinder allein. Da braucht man nicht ständig, ihnen zu zeigen, wie das geht. Da macht man einen Anfang und dann geht das auf einmal von ganz allein. Das sind die schönsten Erfahrungen, die sie mit ihren Kindern machen können.
Man könne den Kindern jetzt Erfahrungen ermöglichen, die sie für ihr ganzes Leben bräuchten, so der Neurobiologe Gerald Hüther. Das Theaterfestival Avignon hält an der Eröffnung Anfang Juli fest. Das Programm werde am 8. April online auf der Festivalseite zugänglich sein, teilte die Leitung mit. Ursprünglich hatte es schon in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden sollen, die aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Das Festival, weltweit das größte seiner Art, soll vom 3. bis zum 23. Juli dauern. Man werde alles tun, damit es stattfinde, sagte Intendant Olivier Pie der Zeitung La Provence. Nicht ganz sicher sei bislang noch die Teilnahme von 5 Künstlergruppen aus Afrika und dem Nahen Osten. In Frankreich wurde die am 17. März verhängte Ausgangssperre bis zum 15. April verlängert.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Sie war die erste Frau an der Spitze des Bauhauses in Dessau und jetzt geht sie zum 1. August an die Kunsthochschule in Basel. Da wird sie Direktorin, Claudia Perren. Nikolaus Bernau ist unser Architekturkritiker und Bauhauskenner. Wir wollen zurückschauen auf das Werk von Claudia Perren in den letzten Jahren. Seit 2014 stand sie ja an der Spitze des Bauhauses in Dessau und ist natürlich einer größeren Öffentlichkeit vor allem bekannt geworden durch die umstrittene Absage eines Punkkonzerts nach rechtsradikalen Drohungen. Welche Figur hat sie damals abgegeben?
Eine sehr, sehr schlechte, muss man ganz klar sagen. Also in Sachsen-Anhalt gibt es generell ein großes Problem mit rechtsradikalen Umtrieben. Es gibt Teile der CDU, die damit liebäugeln, mit der AfD eventuell sogar mal zu koalieren. Und das Bauhaus selber hat eben auch eine ganz große Geschichte in den 1920er und frühen 1930er Jahren durchaus als eine Festung der liberalen Demokratie. Und das, was dort abgesagt wurde, nämlich das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet, das war eben ein Konzert einer Band, die explizit berühmt geworden ist dafür, dass sie sich vor allem in Mecklenburg-Vorpommern gegen rechte Umtriebe eingesetzt hat, die auch vor vielen Jahren mal auf der Verfassungsschutzliste stand, aber das ist längst vergessen allgemein und da wurde dieses Konzert abgesehen. Sie gesagt, das war ein großes Versagen der Institution und auch durchaus von Claudia Perren persönlich, die ja versucht hat zu behaupten, das Bauhaus an sich wäre eine unpolitische Institution gewesen. Mhm. Damit hat sie zwar eine Traditionslinie aufgenommen, die schon Walter Gropius behauptet hat, aber die war immer vollkommener Unsinn. Das Bauhaus war eine explizit politische Institution.
Hat sie sich damit auf Dauer auch geschwächt in ihrer Funktion?
Nicht direkt geschwächt, einfach deswegen, weil das durchaus ihre Aufgabe war, als sie vor jetzt 6 Jahren berufen wurde. Denn sie wurde ja berufen als Nachfolgerin von Philipp Oswald, der dann zurück auf seine Professur nach Kassel gegangen ist. Und Philipp Oswald hat das Bauhaus allerdings sehr, sehr politisch geführt und auch in einer direkten Konfrontationslage oft zur Landesregierung. Und es gab dann den Riesenkrach um den Neubau des Bauhausmuseums in der Innenstadt von Dessau. Und Claudia Perren wurde gezielt ausgesucht von dem damaligen Kultusminister Stefan Dorgalow als eine Person, die Frieden schaffen kann, die Ruhe schaffen kann innerhalb des Bauhauses, die auch dazu diente, wieder sozusagen das Verhältnis zur Politik auszugleichen. Und das ist ja bei einer Institution, die dann doch in einem relativ kleinen Land stattfindet, eine ganz zentrale Angelegenheit. Und das muss man auch wirklich sagen, das ist ihr gelungen, allerdings eben um den Preis der weitgehenden Entpolitisierung des Hauptbauhauses.
Das heißt, also sie hat sich auf der einen Seite für eine, aus ihrer Sicht, für eine stärkere Entpolitisierung des Bauhausgedankens eingesetzt in dieser Situation, aber gleichzeitig auch mit der Landespolitik oder überhaupt mit dem politisch Verantwortlichen eine eher harmonischere Linie gefahren. War das gut für das Bauhaus?
In gewisser Hinsicht auf jeden Fall. Also unter anderem konnte deswegen dieses Bauhausmuseum in der Innenstadt von Dessau durchgesetzt werden, das im letzten Jahr eröffnet wurde und wegen seiner Architektur und wegen seiner Inneneinrichtung wirklich ein großer Erfolg geworden ist und auch wirklich zu Recht ein großer Erfolg geworden ist. Also gerade wenn man es mit dem gleichzeitigen Bauhausmuseum in Weimar vergleicht, das ja nur bei weitem weniger interessant und spannend ist. Und Claudia Perren hat eben das Museum in Dessau systematisch aufgebaut zu einer Institution der Lehre, wenn man so will, aber eben auch sehr der Lokal. Verankerung. Sie hat sehr viele Schülerprogramme machen lassen, sehr viele Programme für die Stadtbevölkerung und so weiter. Das war ihre Aufgabe. Sie konnte damit auch aufbauen auf der Vorarbeit von Philipp Oswald. Der hat das nämlich auch alles schon vorher gemacht. Aber das war eben wieder die Angelegenheit, dass das Bauhaus, wenn man so will, lokalisiert wurde und immer kleiner wurde. Und das ist ein zentrales Problem bei einer Institution, die ja eben doch einen Namen hat, der weltweit bekannt ist.
Das Bauhausmuseum in Dessau haben Sie schon erwähnt. Das ist ja nun mal auch als ja, eines der letzten Highlights, sage ich mal, dieses Bauhausjahres im letzten Jahr dann mit eröffnet worden. Viele andere Feierlichkeiten gab es ja auch, Ausstellungen, ein globales Projekt, was auch die Internationalität des Bauhauses nochmal betont hat, viele internationale Recherchen und Zusammenkünfte. Da ist dann schon auch ein neues, frisches Bauhausbild entstanden. Welche Rolle spielte da Claudia Perren?
Sie spielte auf jeden Fall eine Rolle, dass sie sehr, sehr gut mit den anderen Leuten zusammengearbeitet hat, die etwa im Berliner Bauhausarchiv oder im Bauhausmuseum in Weimar, auch in New York oder in Paris, inzwischen ja sogar in Hangzhou in China, eben über das Bauhaus insgesamt arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch eine ihrer herausragenden Qualifikationen. Sie ist offensichtlich eine Frau, die sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann, die sehr selbstbewusst ist, aber immer die Distanz bewahrt. Das fällt einem auch auf bei Podium, bei denen man mit ihr zusammen drauf sitzt oder bei denen man sie hört, fällt das immer wieder auf, dass sie sehr genau ihre Sachen markiert, sich manchmal auch sehr zurückzieht hinter unglaublichen bürokratischen Wortungetümen, aber eben klar macht, ich arbeite mit anderen Leuten zusammen. Und das kann man eben sowohl in dem Museum sehen, als auch ganz, ganz toll bei dem Programm, das im letzten Jahr über das Bauhaus abgelaufen ist. Da wurde zwar im Wesentlichen ein Resümee gezogen, also von dem, was wir alle irgendwie schon mal gewusst und gelesen haben, aber das wurde eben auch popularisiert. Und das ist ja eine zentrale Aufgabe von ihr gewesen. Aber auch da wieder muss man ganz klar sagen, die Ausstellung über das Bauhaus in Dessau ist phänomenal und politisch. Und das wird sicherlich die Aufgabe der kommenden Bauhausdirektionen sein, nämlich das Bauhaus wieder politischer zu machen und es wieder zurückzuführen in den allgemeinen Kontext der Debatten. Also wo haben wir die Worte der Bauhausstiftung zum Klimaschutz gehört, zur Klimaschutzdebatte, zum Umbau der Städte innerhalb der Klimaschutzdebatte, zum Umbau des Verhältnisses von Stadt und Land, von Regionalförderung etc. Da ist das Bauhaus völlig verstummt in den letzten 6 Jahren und da muss zweifellos neue Arbeit geleistet werden.
Also im Sommer wechselt Claudia Perren vom Bauhaus in Dessau nach Basel an die dortige Kunsthochschule. Es braucht also schnell eine Nachfolge in Dessau. Nikolaus Bernau über Internetleitung mit uns verbunden, unser Architekturkritiker. Vielen Dank. Viel Zeit zum Hören in diesen Zeiten. Ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, dass unser Medium gerade einiges zu bieten hat in Corona-Zeiten. Dazu gehört natürlich auch das Hörspiel. Diesmal ein sehr kurzes oder gleich mehrere sehr kurze. Gleich geht's los. Unsere Kurzhörspielreihe Radiokunst im Aufnahmezustand. So die Überschrift. Heute beginnt die erste Staffel mit 3 Episoden mit dem Titel Inside Out. Verantwortet unter anderem von Radiokunstredakteurin Julia Gabel. Was erwartet uns?
Also es ist eben eine Hörspiel- und Feature-Serie, die kurze Folgen, kurze Hörstücke präsentiert. Die werden von Woche zu Woche unter den aktuellen, eher ungewöhnlichen Produktionsbedingungen produziert, also zu Hause ohne Studio und mit Kontaktbeschränkungen. Und jede Woche erscheint eine Staffel mit Folgen von je 5 Minuten.
Das heißt, die Autorinnen und Autoren produzieren selbst und eben im Heimstudio, ja, zwangsweise auch, oder sind die da schon technisch vorbereitet darauf?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es manche, die sind schon besser, schon immer sozusagen vor Corona und überhaupt ausgerüstet und vorbereitet. Und manche müssen mehr improvisieren, aber da gibt es auch viele Möglichkeiten. Die Radiokunst ist ja sehr prädestiniert dafür, auf so eine Situation zu reagieren. Das merken wir jetzt sehr stark.
Jetzt hören wir gleich die erste Episode. Die Staffel heißt Inside Out. Was hat es mit diesem Titel Inside Out auf sich?
Die Grenzziehungen zwischen Innen und Außen, aber auch öffentlich und privat hat uns interessiert. Genauso wie die Wahrnehmungsverschiebung, die durch diesen Ausnahmezustand jetzt ausgelöst wird.
Was sind das für Geschichten? Also ohne jetzt natürlich jedes Detail zu erzählen, aber was ist so die Bandbreite?
Die Bandbreite ist noch im Entstehen. Also heute haben wir das erste Stück. Dazu kann ich natürlich keine Details verraten.
Nein, das hören wir ja gleich.
Aber die nächsten Stücke sind noch gar nicht fertig produziert. Also es ist wirklich ein sehr kurzfristiges Entstehen von Stücken, was eben ganz ungewöhnlich ist für die Redaktion. Normalerweise haben wir ganz andere Produktionszeiträume, planen über Monate hinweg. Es sind ja auch natürlich größere Produktionen normalerweise.
Und auch längere vor allem, ne? Wir reden ja hier von 5 Minuten Hörspielen, ne? Das muss ja eine sehr dichte Dramaturgie auch sein, oder?
Ja, genau. Und es wird eben auch jetzt improvisiert und wir können auch flexibler auf die veränderten Produktionsbedingungen reagieren. Und so begeben wir uns gemeinsam mit den Künstlerinnen auf dieses Produktionsabenteuer.
Das, was wir heute hören werden, gleich jetzt hier im Anschluss, ist Pauline Jakob und Georg Konrad. Dann sind ja viele andere Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler daran beteiligt, an dieser Reihe. Was sind das alles für Menschen, welche, mit denen Sie schon oft zusammengearbeitet haben? Oder?
Ja, zum Teil Leute, mit denen wir natürlich schon zusammengearbeitet haben, aber es sind pro Staffel unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Für Inside Out haben wir mit einem Team zusammengearbeitet, die eben schon in unterschiedlichen Konstellationen und für unterschiedliche Projekte zusammengearbeitet haben. Pauline Jakob, Sängerin und Performerin an Grenzen des Musiktheaters, dem Musiker Georg Konrad, dem Klangkünstler Leo Hoffmann und dem Regisseur Benjamin von Weber. Nächste Woche ist ja die zweite Staffel, da wird Markus Gammel von der Klangkunst mit Antje Greyer zusammenarbeiten, einer Elektronikmusikerin, die zu globaler Vernetzung von Künstlerinnen und Aktivistinnen etwas machen wird.
Julia Gabel, vielen Dank. Dann geht's los.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Erste Staffel.
An dem einen Flecken in meiner Wohnung, eingekeilt zwischen Fernseher und Fenster, sitze ich unbeweglich und schließe und öffne meine Augen im Minutentakt.
Auf. Zu. Auf. Zu.
Auf.
Auf.
Zu.
An dem einen Fleck in meiner Wohnung, eingekeilt zwischen Fernseher und Fenster, sitze ich unbeweglich und schließe und öffne meine Augen im Minutentakt.
Auf.
Sind sie geöffnet? Lass ich sie umherwandern. Zeichne Konturlinien an den Umrissen der Dinge entlang.
Der Sessel. Leichte Verzerrung, geradeaus, vertikaler Abstieg, weiter, Tisch, Kehrtwende, entlang am Liniengitter, links abbiegen, weiter, Regal, von der Höhenlinie steil nach unten, 90 Grad Kurve nach rechts, weiter geradeaus.
Wenn ich die Augen geschlossen halte, dann memoriere ich meinen Parcours.
Nach oben, leichtes Wehen, je nach Öffnung.
Der Sessel.
Leichte Verzerrung. Geradeaus.
Vertikale
Linien verschwimmen.
Tisch.
Kehrtwende entlang am Liniengitter.
Mist. Ich will mich erinnern. Ich will mich eindecken mit den Bildern. Ich will sie mitnehmen können, falls ich gehen muss. Ihre umspannende Vernetzung, ihr gekrümmtes Liniengitter fühlt sich so sicher an.
Eindeutigkeit. Ein schönes Wort. An dem Flecken in meiner Wohnung, eingekeilt zwischen Fernseher und Fenster, sehen die von mir mit den Augen nachgezogenen Linien so erleichternd eindeutig aus. Linie A1 ergänzt Linie A und B und X. Und ein Vogel aus Buntglas thront über der Landschaft und schaukelt neben dem Vorhang. zickzack den Berg kam nach oben
über der Heizungsluft. Über der Heizungsluft.
Eindeutigkeit.
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 Ein schönes Wort.
Schönes Wort, ja.
Ich habe eine Kranken-, eine Zahnzusatz-, eine Renten-, eine Haftpflicht-, eine Hausrats-, eine Diebstahl-, eine Reiserücktritts-, eine Kfz-Zusatzversicherung.
Wäre ich weniger versichert, wäre ich noch verunsicherter.
Allgemein versichert, allgemein verunsichert.
Die Buchstaben auf den jeweiligen Aktenordnern im Regal kann ich nicht lesen. Aber sie sind als Point of Special Interest auf der Karte verzeichnet.
Wenn ich müde bin, dann verringern meine stillen Augen ihren Radius und halten sich an dem kleinen Glasvogel fest, der an einem Haushaltsfaden auf einer unangenehmen Sichthöhe hängt.
Vogel. Leichte Verzerrung.
Kreis.
Additives Farbsystem.
Additives Farbsystem.
Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wo ich den her und warum ich ihn dort aufgehangen habe.
Glasvogel. Bunt Glasvogel. Bunt Glasvogel. Eindeutigkeit.
Ansprache an ein Aus. Aus der Staffel Inside Out. Von Pauline Jakob. Mit Gertrud Utecht, Dorothee Jakob und der Autorin. Musik, die Autorin und Georg Konrad. Mit besonderem Dank an Benjamin von Beber und Isabel Mehl.
Und natürlich auch in unserem Podcast zu hören. Kurzhörspiel hier in Fazit der Kultur vom Tage. Am Mittwoch geht's weiter. Alle, die mit Kultur Geld verdienen müssen, haben gerade ein ziemlich großes Problem. Das gilt natürlich auch für die Filmbranche. Dort arbeiten Tausende, die nur jeweils für ein Projekt engagiert werden und wenig Sicherheit genießen, der gerade nirgends gedreht werden kann. Alles stillsteht, ohne konkrete Aussicht, wann es weitergehen kann, ist das eine außergewöhnliche, sehr schwierige Lage. Im Filmbusiness reden wir ja da von sehr aufwendigen Produktionen mit verhältnismäßig viel Geld und vielen Beschäftigten. Als jetzt in einem der wichtigsten deutschen Standorte, nämlich im Studio Babelsberg in Potsdam, eine Großproduktion kurzfristig abgesagt wurde, regte sich Widerstand. Und hunderte gekündigte Filmleute haben jetzt Wir sind Babelsberg gegründet und haben heute dazu per Videokonferenz Auskunft gegeben. Christian Bernd hat sich hier eingeklinkt.
Mr. Anderson, it's impossible.
2021 soll nach 18 Jahren ein neuer Matrix-Film ins Kino kommen. Unter der Regie von Lana Wachowski, einer der Wachowski-Geschwister, hatte der Dreh in den USA begonnen. Im März sollten die Dreharbeiten in Deutschlands größtem Filmstudio beginnen, Potsdam-Babelsberg. Aber der Dreh wurde angesichts der Corona-Krise gestoppt. Es ist nicht die einzige Großproduktion in Babelsberg, die auf Eis liegt. Für über 800 Filmschaffende des Studios bedeutete das die Kündigung.
Es war alles extrem kurzfristig. Die letzte Information war, wir beginnen am 16.03. mit dem Dreh. Informationen am 16. vormittags, telefonisch auf Nachfrage, war noch, wir drehen heute. Und im Lauf des Tages kam dann völlig überraschend die Information, nein, es ist alles gestoppt und nichts geht mehr.
Von einer Minute auf die andere vor die Tür gesetzt, wie ein Mitarbeiter der Hollywood-Produktion Uncharted auf der virtuellen Pressekonferenz erzählt.
Das, was uns gesagt wurde oder was wir mitgeteilt bekamen von Seiten der Geschäftsleitung, war nur, die Amerikaner sind im Grunde abgereist, relativ Hals über Kopf spontan. Letzter Kommentar, wir kündigen, kündigt allen.
Damit war Schluss. Online stellten sich heute Mitglieder der siebenköpfigen Verhandlungsgruppe der Presse vor. Sie vertreten die etwa 300 betroffenen Filmschaffenden, die sich zur Gruppe Wir sind Babelsberg zusammengeschlossen haben. Namentlich wollen sie aus Sorge um künftige Engagements nicht genannt werden. In der Corona-Krise sind alle künstlerischen Berufe extrem getroffen, aber für die Babelsberger Mitarbeiter ist die Lage besonders prekär.
Bei diesen Filmschaffenden handelt es sich ganz überwiegend um Angestellte, um kurzfristig Angestellte. Das heißt, sie sind keine Selbstständigen. Sie können nicht die Mittel der Länder, Berlin, Brandenburg oder auch des Bundes, die derzeitigen Corona-Zuschüsse in Anspruch nehmen, weil sie eben Arbeitnehmer sind.
So der Rechtsbeistand der Gruppe Steffen Schmidt-Hug. Der filminteressierte Anwalt kümmert sich seit Jahren um die Probleme der oft prekären sozialen Absicherung von Künstlern. Auch die Filmschaffenden in Babelsberg hatten die üblichen befristeten Künstlerverträge.
Das ist eine weitere Besonderheit, die gibt es fast nur im Kulturbereich. Im Theater nennt sich das dann auf Stückdauer beschäftigt und im Filmbereich nennt sich das auf Produktionsdauer. Das heißt, es handelt sich zwar im Grunde um Arbeitnehmer, diese werden aber nur so lange angestellt, wie sie gerade gebraucht werden.
Und in der Filmbranche werden Verträge oft zunächst nur mündlich abgeschlossen, wie Schmidt-Hug meint. Das sind Regelungen, die an Theatern und am Filmset flexible Produktionsbedingungen ermöglichen. Die Mitarbeiter schaffen mit ihrer Bereitschaft, unter solch unsicheren Bedingungen zu arbeiten, erst die Voraussetzungen für die künstlerische Arbeit. Aber in der Corona-Krise trifft es in erster Linie sie. Kurzarbeitergeld komme für sie auch nicht in Frage, weil nicht gesichert sei, dass die Filmproduktion nach dem Ende der Corona-Krise fortgesetzt werden könne. Der Vorstandsvorsitzende der Studio Babelsberg AG erklärt dazu, dass seinem Kenntnisstand nach für die zeitlich befristeten Arbeitsverhältnisse das Instrument des Kurzarbeitergeldes nicht zur Verfügung stehe. Die Filmschaffenden sitzen zwischen allen Stühlen.
Wir hangeln uns als freie Filmleute einfach von einer Produktion in die andere. Und es läuft mal ein Jahr gut und ein Jahr schlecht. Und in diesem absolut speziellen Szenario ohne voraussehbares Ende fallen wir unter den Tisch. Und das ist unsere große Angst. Und deshalb wollen wir mit dem Studio Babelsberg zusammen eine stärkere Stimme bilden, dass jemand darauf aufmerksam wird.
Unter normalen Umständen funktioniert die Selbstausbeutung für die Kunst einigermaßen, aber in Corona-Zeiten bleibt kein Spielraum mehr. Die Gruppe Wir sind Babelsberg hofft darauf, dass Babelsberg auch aus Eigeninteresse eine Lösung für die entlassenen Mitarbeiter findet.
Christian Berndt also über diese Selbstermächtigung, der Versuch zumindest von Filmschaffenden im Studio Babelsberg nach einer großen Produktionsabsage. Lotta Wieden schaut in die gedruckten Feuilletons von morgen.
Das Leben in der Corona-Krise geht weiter. Na klar doch, schreibt die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht weiter, schreibt sie, aber in einem ganz anderen Takt. Als sie von der präventiven Quarantäne erfuhr, habe sie eine Art von Erleichterung verspürt, verrät die Schriftstellerin. Ich habe den Schrank aufgeräumt und die gelesenen Zeitungen zum Papiercontainer gebracht. Ich habe die Blumen umgetopft, ich habe das Fahrrad von der Reparatur abgeholt. Freude bereitet mir das Kochen. Und weiter? Immer wieder tauchen Bilder aus der Kindheit in mir auf, als es viel mehr Zeit gab und man sie verschwenden durfte, schreibt Olga Tokarczuk und fragt dann: Ist es nicht so, dass wir zum normalen Lebensrhythmus zurückgekehrt sind, dass nicht das Virus die Norm verletzt, sondern umgekehrt, dass jene hektische Welt vor dem Virus nicht normal war? Das war es dann aber auch schon mit dem großen Wir in der Krise. Mit diesem 31. März scheinen sich die deutschsprachigen Feuilletons endgültig aus der Phase der ersten Corona-Schockstarre zu verabschieden. Nicht mehr das uns allverbindende Außergewöhnliche der Pandemie steht im Vordergrund, sondern die Differenzierung, die unterschiedlichen Auswirkungen der Krise etwa bei Jung und Alt oder auch zwischen Land und Stadt. Wer in Vor-Corona-Zeiten über die lebenswerte Stadt sprach, lesen wir etwa in der Süddeutschen Zeitung, der redete von Dichte, einer Dichte an Menschen und der Möglichkeiten, die sich daraus ergaben. Das Coronavirus macht zwar keinen Unterschied zwischen Stadt und Land, und doch trifft es die Städte ungleich härter. Nicht nur, weil Städte im Schnitt deutlich weniger Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung haben als Landbewohner, was in der Stadt als absoluter Luxus gilt, das eigene Haus mit Garten, ist auf dem Land die Norm, sondern auch, weil die surreale Leere jeder Stadt in diesen Tagen zugleich ihren Untergang markiert. Vernichtet sie doch das, was eine Stadt bis dahin angetrieben hat, allen voran ihre Wirtschaft. Das klingt düster und es kommt schlimmer. Was man nicht rechnen kann, muss man entscheiden, mahnt der Unternehmensberater und Philosoph Reinhard K. Sprenger in der Neuen Zürcher Zeitung. Führung zieht ihre Existenzberechtigung aus genau diesen Situationen, wenn es gute Gründe für die eine Seite gibt und gute Gründe für die andere. Im strengen Sinne weiß man erst im Nachhinein, was man entschieden hat. Häufig ziehen Führungskräfte jedoch Berater herbei, die so lange Daten sammeln, bis die Dinge eindeutig und konfliktfrei scheinen, also nicht mehr entschieden werden müssen. Der Preis dafür sei Verantwortungsdiffusion bis hin zur Delegitimierung der Führung. Genau das passiere gerade im großen Maßstab, meint Sprenger. Die Politik hat abgedankt, Virologen regieren die Welt, so die NZZ. Auch keine Lösung, lediglich Zerstreuung, bietet der Berliner Tagesspiegel, der uns in einer Überschrift zur Flucht durch Fantasie auffordert und uns eine Reihe von Videospielen ans Herz legt. Währenddessen bricht die Tageszeitung Die Welt endgültig den Stab über Bob Dylan, der nach 8 Jahren mit Murder Most Foul noch einmal einen Song herausgebracht hat. Kraft und Zuversicht finden sich lediglich in der Taz. Das Blatt aus Berlin hat die in Bremen lebende Geophysikerin Christiane Heinicke besucht. Heinicke, die im Jahr 2015 an einem NASA-Experiment teilgenommen hat, bei dem sie mit 5 anderen WissenschaftlerInnen 1 Jahr auf engstem Raum lebte, um so die Bedingungen für eine Langzeitmission auf dem Mars zu simulieren, ist uns in Sachen Kontaktsperre wohl um einiges voraus. So haben die WissenschaftlerInnen in ihrer simulierten Raumstation auch den Einsatz von Virtual Reality-Brillen gegen Depressionen und Heimweh getestet. Zu sehen war etwa der Lieblingsstrand oder die Heimatstadt. Das macht im ersten Moment vielleicht glücklich, erzählt Heinicke, ist aber auch sehr frustrierend, weil es am Ende doch auch zeigt, was man gerade verpasst. Ein paar Haribo-Tüten dagegen hätten immer sofort einen positiven Effekt gezeigt.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.